Wir starten heute mit unserer Reihe den Nahostkonflikt an konkreten Orten zu sehen, und zwar in dieser ersten Reihe an Orten, die mit der Staatsgründung Israels und der Nakba 1948 zusammenhängen. Und unser erstes Thema heute Abend sind die beiden Doppel-Nachbarstädte Jaffa und Tel Aviv. Ich habe Ihnen einerseits Chronologie in das Textblatt getan. Dazu parallel werde ich auch einige Bilder zeigen und dann auch einige Texte, die ja, Ansichten von Leuten, Erfahrungen wiedergeben. Jaffa natürlich ist eine uralte Stadt, von der wir schon im zweiten vorchristlichen Jahrtausend hören. Und da fängt auch schon etwas an, was Jaffa immer wieder begleiten wird. Die Stadt hat eine so gute strategische Lage, dass alle sie erobern wollen. Das ist das Problem. Also einerseits, weil sie einen natürlichen Hafen hat. Das ist abgesehen von der Hafenbucht von Haifa und Akko, mit der wir uns nächstes Mal befassen werden, ist das der einzige natürliche Hafen in diesem Teil der Mittelmeerküste. Und außerdem lag Jaffa an der sogenannten Via Maris, der Landverbindung von Ägypten nach Mesopotamien, die also vom Nildelta am Mittelmeer entlang über Gaza bis Jaffa am Mittelmeer entlang ging und dann weiter ins Landesinnere gegangen ist und auf mehreren Zweigen weiter nach Damaskus und Mesopotamien. Und das hat eben Jaffa so strategisch wichtig gemacht. Für unseren Kontext macht es Sinn, die Geschichte mit dem Jahr 1799 zu beginnen, nämlich mit dem Feldzug Napoleons in Palästina. Ich zeige das gerade mal auf der Karte. Ja, hier sieht man den Feldzug von Napoleon, der von Ägypten in den palästinisch-syrischen Raum kam, vor dem Hintergrund natürlich seiner Auseinandersetzung mit Großbritannien. Er ist durch Gaza durchgezogen, hat dann Jaffa belagert und die Stadt auch zerstört und ein Massaker an der Bevölkerung verübt. Und der Zug ging dann weiter eben bis Haifa und Akko. Akko war damals der Sitz des osmanischen Gouverneurs, und vor den Mauern von Akko ist er gescheitert und dann relativ schnell zurückgezogen, hat auf dem Rückzug nochmal das, was inzwischen von Jaffa wieder aufgebaut war, zerstört und dann eigentlich ziemlich erfolglos den Nahen Osten verlassen. Aber trotz der militärischen Niederlage kann man so symbolisch sagen, dass mit dem Feldzug Napoleons eigentlich das Interesse der europäischen Mächte am Heiligen Land zum ersten Mal seit der Kreuzfahrerzeit wieder neu erwacht war. Und es hat ja auch die Ägyptologie macht damals große Fortschritte, denn Napoleon hatte auch Wissenschaftler mitgenommen, die Hieroglyphen werden damals entziffert. Also dieser Feldzug hatte eine Menge von Folgen. Die Stadt Jaffa selber wird wieder aufgebaut unter dem osmanischen Gouverneur Muhammad Abu Naboud. Und das ist hier so ein romantisierendes Bild von David Roberts, der in den 1830er Jahren durch das Land gereist ist und eine Menge Dinge gezeichnet hat. Aber trotz aller Romantik, man sieht die natürliche Hafenbucht, man sieht, dass die Stadt auf einem Hügel liegt und auf der linken Seite des Bildes auch schon das Minarett der großen Freitagsmoschee, die bis heute existiert, die eben von Muhammad Abu Naboud gebaut wurde. Also das war noch die Altstadt von Jaffa auf dem Hügel neben der Hafenbucht. Und kurz danach lassen sich auch zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder Juden in Jaffa nieder. Wir sehen hier ein Bild von der Herberge für die Juden, die von dem Istanbuler jüdischen Bankier Yeshayahu Agyeman gegründet wurde, also ein ziemlich bescheidenes Haus, aber eben eine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Und die ersten Juden, die sich niederlassen in Jaffa, sind Juden, die aus dem Osmanischen Reich oder aus Nordafrika kamen, marokkanische, algerische Juden, was natürlich auch heißt, das waren alles Leute, die Arabisch gesprochen haben und von daher kulturell integriert waren. Aber auch die ersten aschkenasischen Juden aus Europa kommen schon 1839. Dann ist wichtig für die Weiterentwicklung von Jaffa die Eröffnung des Suezkanals 1869. Und da Kaiser Franz Josef zur Einweihung des Suezkanals kam und auch nach Jerusalem wollte, hat man dann gleich die Straße von Jaffa und Jerusalem für Kutschen zugänglich gemacht. Also das hat man solchen herrschaftlichen Besuchen auch manchmal zu verdanken, dass die Infrastruktur verbessert wird. Und Jaffa wird in dieser Zeit eben der Hafen, durch den alle Einwanderer, alle Pilger reinkommen und die Stadt wächst. Wir haben ja ich habe die Karte leider nur auf Hebräisch, aber das Grundprinzip ist zu sehen. Man sieht diesen schwarzen Klecks, das ist die Altstadt von Jaffa, die 1878 17.000 Einwohner hat, von denen etwa 1.500 bis 2.000 Juden sind. Das Schraffierte an der Küste sind die natürlichen Hügel, während im weiteren Hinterland östlich schon die Orangenplantagen liegen. Und in dieser Zeit wird auch die Altstadtmauer von Jaffa zerstört. Hier sehen wir erstmal den Hafen noch aus dieser Zeit, oben mit der Peterskirche, die auch auf ältere Kirchen zurückgeht, die Orangenplantagen, die das Hinterland von Jaffa damals bildeten. Und eben jetzt die Erweiterung der Stadt nach Osten hin, also vom Meer weg, die Freitagsmoschee, die wir hier sehr zentral sehen, die ursprünglich eben am Rande der Altstadt gelegen hatte, wird jetzt so der Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung der Stadt mit einem modernen Boulevard nach Osten hin. Und man ist dann eben ganz pragmatisch, auch Jerusalem wächst in derselben Zeit über seine Stadtmauer hinaus, aber in Jerusalem bleibt die Stadtmauer bestehen, sie steht bis heute. In Jaffa hat man sich gesagt, wenn die Stadt sowieso wächst, brauchen wir die Mauer eigentlich nicht mehr und hat sie eingerissen und von daher einen nahtlosen Übergang von der Altstadt in die neuen Stadtviertel. Und in dieser Zeit beginnt eben auch die größere Einwanderung von Juden, die Aliyah, also das hebräische Wort für Einwanderung oder eigentlich hinaufziehen, in der Folge der Ermordung des Zaren Alexander II., wo die Juden beschuldigt waren, da dafür verantwortlich zu sein, ohne dass es dafür wirklich einen Grund gegeben hat, was zu spontanen Pogromen und weiteren antijüdischen Gesetzen führte. Und daraufhin kam es dann auch zu einer Massenauswanderung von Juden aus Russland, wobei der größte Teil in die USA ausgewandert ist, aber eben auch in den folgenden 20 Jahren etwa 60.000 Juden nach Palästina einwandern und eben alle durch den Hafen von Jaffa, viele auch in Jaffa bleiben, beziehungsweise in der Umgebung von Jaffa werden landwirtschaftliche jüdische Ansiedlungen gegründet. Aber aufgrund der schweren Bedingungen verlässt auch die Hälfte dieser Einwanderer schließlich und endlich das Land wieder. Meistens eher nicht, um nach Russland zurückzugehen, sondern um weiter nach Europa oder in die USA auszuwandern. Und so wird dann auch das erste jüdische Viertel außerhalb der Altstadt gegründet, Neve Zedek, eigentlich die Oase der Gerechtigkeit als biblischer Name. Einer der Gründer war Aaron Shelouch, aus einer schon recht alteingesessenen jüdischen Familie, die ursprünglich aus Algerien stammte. Ja, das Haus, in dem er gewohnt hat, ist bis heute erhalten, ist inzwischen etwas renoviert worden. Auch der Versuch der Modernisierung, man sieht auch ein Lehrerinnenseminar wird in Neve Zedek gegründet, auch dieses Gebäude existiert noch heute, ist heute eine Tanzschule. Und in dieser Zeit schreibt eben auch Herzl sein Buch Der Judenstaat mit dem Untertitel Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, wo eben der Gedanke kommt, die Juden müssen ein Volk wie alle anderen werden und von daher auch eine Souveränität haben. Und Herzl hat zwar nicht notwendigerweise gesagt, dass es Palästina sein müsste, aber es war dann doch irgendwo die logischste Lösung sozusagen. Und Ab da werden auch in Jaffa die ersten zionistischen Institutionen gegründet. Als zweites Buch schreibt Herzl, da haben wir gleich noch einen Text draus, einen utopischen Roman, wie denn dieses neu von Juden besiedelte Land nach 20 Jahren aussehen könnte. Dieser Roman heißt auf Deutsch Altneuland. Und als man ihn ins Hebräische übersetzt hat, bekam er den Namen Tel Aviv. Denn erst später, wie wir gleich sehen, wird die Stadt Tel Aviv ja überhaupt gegründet. Und Tel ist eben eine alte Ansiedlung, die archäologisch ausgegraben werden kann, also sozusagen ein künstlicher Hügel, der durch Bebauung entstanden ist. Und Aviv ist der Frühling. Also mit dieser Verbindung wollte man diesen Ausdruck Altneuland ins Hebräische übertragen. Und eben parallel zu diesen Überlegungen und ersten Initiativen Herzls geschieht auch wieder etwas in Russland, was die Einwanderung von Juden vorantreibt, nämlich 1903 das Kischinew-Pogrom mit 49 Toten, 92 Schwerverletzten, 500 Leichtverletzten und 700 zerstörten Häusern und Geschäften. Und 1905 die gescheiterte erste Revolution in Russland, an der auch viele Juden führend beteiligt waren und die eben auch deswegen nicht mehr sicher waren in Russland. Und so ist dann von 1904 bis zum Ausbruch 1914 die zweite Einwanderungswelle, nochmal 30.000 Leute und die enthalten den ideologischen Kern von etwa 2.500 bis 3.000, wo David Ben-Gurion zugehört, der spätere erste Ministerpräsident Israels, Yitzhak Ben-Zvi, der zweite Staatspräsident, und das sind auch die Leute, die die Kibbuzim gründen werden. Es wird in Jaffa das Palästinaamt 1908 gegründet, wo man auch sieht, zu der Zeit haben Juden überhaupt kein Problem, das Land Palästina zu nennen. Das ist in den europäischen Sprachen üblich. Auf Hebräisch spricht man von Eretz Israel, aber in den europäischen Sprachen wird zu dieser Zeit völlig unbefangen von Palästina gesprochen. Das ändert sich eigentlich erst nach der Staatsgründung. Und dann wird eben 1909 Tel Aviv nördlich von Jaffa gegründet, weil man eben eine eigene erste hebräische Stadt haben will, die man auch bewusst nicht jüdische, sondern hebräische Stadt nennt, weil man ja kein religiöses Judentum, sondern eine neue moderne Identität sucht. Der Leiter des Palästinaamtes war Arthur Ruppin, ein Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin, der versucht hat, eben in dem Palästinaamt etwas Ordnung in den Landaufkauf durch die zionistische Bewegung zu bringen. Der Begründer von Tel Aviv, Akiva Arie Weiss. Und hier sehen wir eigentlich das klassische Bild, das die Gründung von Tel Aviv zeigt, mit dem Titel Häuser aus dem Sand. Also man sieht da eine Gruppe von Familien, die sich zusammengetan haben, Land nördlich von Jaffa zu kaufen und die sich jetzt versammeln, um Lose zu werfen, wer welches Grundstück bekommt. Und es sieht eben so aus, als wenn Tel Aviv wirklich aus dem Nichts entsteht, aus dem Sand. Aber diese Perspektive ergibt sich dadurch, dass derjenige, der das Foto gemacht hat, mit Jaffa im Rücken hatte. Denn natürlich liegt das nicht irgendwo am Strand, sondern verbunden mit der Hafenstadt Jaffa, die ja eigentlich auch die ganze wirtschaftliche Infrastruktur gegeben hat, um überhaupt Tel Aviv bauen zu können. Ja, so sah Tel Aviv ursprünglich aus mit seiner ersten Straße. Man sieht am Kopf der Straße das sogenannte hebräische Gymnasium. Solche hebräischen Gymnasien vom Namen her gibt es bis heute noch einige, auch in Jerusalem. Auch eben da der Gedanke, wir wollen Schulen aufbauen, in denen auf Hebräisch unterrichtet wird, eben die hebräische Sprache neu zu beleben. Und das war eine ziemliche Herausforderung, eine Sprache, die jahrhundertelang Liturgiesprache, theologische Sprache war, jetzt plötzlich zu überlegen, wie unterrichten wir dann Naturwissenschaften und sonstige Fächer. Aber es war eben auch ganz wichtig. Und während in den Ansiedlungen der ersten Einwanderungswelle in den neuen jüdischen Orten der zentrale Ort die Synagoge war, ist es in Tel Aviv eben das hebräische Gymnasium. Das zeigt auch nochmal eine Verschiebung des Schwerpunktes und eben auch wirklich Straßen, die planmäßig angelegt werden, gerade, nicht so verwinkelt wie die Altstadtstraßen, und auch die einzelnen Grundstücke waren ursprünglich so konzipiert, dass ein Drittel des Grundstücks Haus und zwei Drittel Garten waren. Man wollte also auch viel grün haben. Das hat sich nicht sehr lange gehalten. Und keines der Häuser ist mehr noch so erhalten, wie es damals war. Sie sind mindestens aufgestockt worden. Und von den Gärten ist noch viel weniger übrig geblieben. Ja, damit wären wir jetzt erstmal unser erster Abschnitt sozusagen, bis wir die Gründung von Tel Aviv haben. Und jetzt ja auch noch so ein bisschen sehen, warum wird überhaupt nördlich von Jaffa eine Stadt, in der nur Juden wohnen sollen, gegründet, wenn in Jaffa ja schon in den letzten Jahrzehnten Juden neben der arabischen Bevölkerung wohnen und das Ganze eigentlich ohne größere Konflikte abgelaufen ist. Das eine hat sicher was damit zu tun, dass man die Altstadt von Jaffa als etwas orientalisch heruntergekommenes gesehen hat. Und da haben wir hier zwei Aussagen in unserem Textblatt. Das eine ist eben aus Herzls utopischem Roman Altneuland. Und Herzl war, er hat ja nur einen kurzen Besuch in Palästina gemacht. Aber über den Hafen von Jaffa ist er natürlich gekommen und hat von daher auch einen zumindest kleinen Eindruck von Jaffa bekommen. Und so beschreibt er das eben in seinem Roman. Sie verbrachten einige Tage im alten Lande der Juden. Von Jaffa hatten sie einen unangenehmen Eindruck. Die Lage am Blauen Meere wohl herrlich, aber alles zum Erbarmen vernachlässigt. Die Landung in dem elenden Hafen mühselig. Die Gässchen von den übelsten Gerüchen erfüllt. Unsauber, verwahrlost, überall buntes orientalisches Elend. Arme Türken, schmutzige Araber, scheue Juden lungerten herum. Alles träg, bettelhaft und hoffnungslos. Ein sonderbarer Moderduft, wie von Gräbern, beengte einem das Atmen. Und Arthur Rupin, der aus Berlin kam, um in Jaffa das Palästinaamt zu leiten, beschreibt Jaffa im Jahre 1908. Jaffa war im Jahre 1908 eine Stadt von etwa 40.000 Einwohnern, darunter 8.000 Juden. Die Juden wohnten zerstreut unter den Arabern in dem inneren Teil der Stadt oder kompakt an ihrem Nordrande in zwei vorwiegend jüdischen Stadtvierteln, Neve Shalom und Neve Zedek. Sowohl der arabische Teil der Stadt wie die beiden jüdischen Viertel zeigten den für alle kleineren Städte im Orient damals typischen Schmutz und die Verwahrlosung im Unterhalt der Straßen und Häuser. Eine Ausnahme machten die beiden Siedlungen der deutschen Templer. Die eine Saronna, landwirtschaftliche Kolonie, einfach deutsche Kolonie, die zweite städtische Siedlung Walhalla genannt. Sie bestanden nur aus ein paar Dutzend Häusern und ihre Anlage war primitiv, aber die Straßen waren sauber und die Häuser und Hausgärten ordentlich gehalten. In der deutschen Kolonie gab es sogar einen, allerdings winzigen Park, der zudem von einem deutschen gehaltenen Parkhotel gehörte. Ein zweites Hotel in dieser Kolonie war das Hotel Hardegg, wohl das beste aller damaligen Hotels im Lande. In den arabischen und jüdischen Straßen sah man überall verfallene oder noch nicht fertig gebaute Häuser. Die Straßen waren ungepflastert oder mit zahllosen Löchern im Pflaster und überall mit Kehricht bedeckt. Keine Kanalisation, daher üble Gerüche von allen Seiten. Keine Wasserleitung, sondern Wasserbeschaffung mit Zieheimern oder Handpumpen aus häufig stark verunreinigten Brunnen, daher in jedem Sommer Typhusepidemien, daneben starke Verbreitung von Trachom und Malaria. An den Rändern der Straßen saßen Bettler und Bettlerinnen, meistens mit Kindern im Arm, auf deren trachomkranken Augen Massen von Fliegen herumkrochen. Also man merkt bei diesen beiden zivilisierten Europäern, dass sie den Orient eigentlich ziemlich schrecklich finden und nicht in Jaffa gelandet sind, weil sie dort leben wollen, wirklich, könnte man sagen. Auch die Ankunft im Hafen war für viele Einwanderer und sicher auch für viele Pilger ziemlich traumatisch, denn der Hafen war auch so eng, dass die Dampfschiffe, die es damals ja schon gab, nicht wirklich in den ha im Hafen ankommen konnten, sondern die Passagiere mussten von den großen Schiffen in kleinere Kähne umgeladen werden. Und das war auch nicht so ganz undramatisch, wie es Yitzhak Ben Zvi beschreibt über seine Einwanderung 1907, der eben später der zweite Staatspräsident Israels wurde. Jaffo machte auf mich einen starken Eindruck. Ich weiß nicht, wie der Hafen von Jaffo zur Zeit des Propheten Jona aussah, denn von Jona wird ja berichtet in der Bibel, dass er über den Hafen von Jaffo nach Tarschisch fliehen will. Aber unter der osmanischen Herrschaft war er heruntergekommen und primitiv und sah wie ein Überbleibsel aus alten Zeiten aus. Das Schiff warf etwa eine halbe Meile vor dem Strand Anker und viele Felsen bildeten eine Sperre zwischen ihr und dem Festland. Sobald das Schiff anhielt, erschienen Seeleute und Hafenarbeiter und ohne zu warten, bis die Brücke hinuntergelassen wurde, kletterten sie an den Seilen des Schiffes hoch, sprangen an Deck, ergriffen, ohne jemanden zu fragen, die Habseligkeiten der Passagiere und warfen sie auf ihre Boote, die auf den Meereswellen hin und her schwankten. Mit ihren wilden Schreien und ihren furchterregenden Augen wirkten sie wie Piraten. Die jüdischen Einwanderer standen entsetzt und fassungslos da und wussten nicht, was tun. Nachdem die Seeleute die Gegenstände in die Boote geworfen hatten, warfen sie dorthin auch die Passagiere, die gezwungen waren, in dem Boot auf ihrem Gepäck zu sitzen. So brachten die arabischen Seeleute ihre Beute und ihre Gefangenen an Land. Und dann zitierte Jeremia: So kehrten die Söhne nach 2000 Jahren in ihre Heimat zurück. Also auch da ein gewisser Kulturschock. Und das steht eigentlich als Hintergrund für die Gründung von Tel Aviv, das eben als etwas Zivilisierteres gebaut werden soll. Und als Akiva Arie Weiss zu Ator Ruppin kam, mit der Idee, eine solche hebräische Stadt zu gründen, schreibt dann eben auch Ruppin: Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass in Jaffa sowohl wie in Jerusalem ein jüdisches Stadtviertel existiert, das sich vor den Quartieren der anderen Nationen nicht zu verstecken braucht und in sanitärer Hinsicht das bietet, was die jetzigen jüdischen Stadtviertel in Jaffa und Jerusalem durchaus nicht bieten. Ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass die Schaffung eines gut gebauten jüdischen Stadtviertels den wichtigsten Schritt zur Eroberung Jaffas durch die Juden darstellt. Und der Ausdruck Eroberung ist vielleicht auch etwas verräterisch, was eigentlich noch mehr hinter diesem Bauprojekt von Tel Aviv steht. Ja, und so wird also Tel Aviv gebaut als eine Stadt, in der eigentlich nur Juden leben sollen. Und ja, was das bedeuten kann, habe ich ja auch zwei sehr gegensätzliche Aussagen. Einerseits eine positive Aussage dazu von Elias Auerbach in seiner Schrift Palästina als Judenland. Ihren schönsten Ausdruck hat diese neue jüdische Bevölkerung sich in der Anlage der jüdischen Wohnviertel in Jaffa, Tel Aviv, das eben manchmal auch mit W statt mit V geschrieben wird, und Nachalat Binyamin gegeben. Wozu diese Absonderung der Juden, wird mancher fragen. Vor allem wird erst durch das Zusammenwohnen die Möglichkeit eines eigenen jüdischen Milieus gegeben, das für die kulturelle Weiterentwicklung von höchster Bedeutung ist. In Tel Aviv ist das Hebräische die souveräne Sprache, vor allem im Munde der Kinder. Hier lernt man erst wieder fühlen, was ein jüdisches Fest ist, wenn man etwa in den Tagen des Makkabäerfestes, wie Chanukka nennt, hier weilt. Hier kennt man nicht die verschämte Rücksichtnahme auf andere, die den Juden im Gollus, im Exil hindert, er selbst zu sein. Und demgegenüber heißt es bei Tschlenow: Die jüdischen Stadtviertel sind eine Wiederholung der alten Ghettos, wenn auch mit dem Unterschied, dass sie freiwillig und nach hygienischen Grundsätzen errichtet werden. Sie trennen uns hermetisch von der übrigen, hauptsächlich arabischen Bevölkerung, mit der gemeinsam uns die Aufgabe zufällt, das weitere Schicksal Palästinas zu gestalten. Unsere strenge Absonderung zieht noch eine andere innere Folge nach sich, die wir unbedingt vermeiden sollten. Sie begünstigt den Chauvinismus und den nationalen Fanatismus. Und ja, damit schneidet Schlenow eben schon das Problem an, dass hier einerseits Menschen, die in Russland verfolgt worden sind, sich hier eine neue Heimat aufbauen wollen, die ihre jüdische, hebräische Identität leben wollen, aber das eben getrennt von der im Land ansässigen Bevölkerung machen und damit einiges an Problemen vorprogrammiert ist. In den letzten Jahren gibt es wachsend Forscher, die sagen, es hätte vielleicht auch anders gehen können. Man hätte vielleicht nicht unbedingt diese Trennung so machen müssen, sondern es hätte vielleicht auch gerade unter der Schirmherrschaft des Osmanischen Reiches, das ja ein Vielvölkerstaat war und eigentlich auch vorgesehen hatte, wie unterschiedliche Ethnien und Religionen miteinander leben können, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre, doch miteinander zu leben. Und gerade weil eben auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts Reformen, die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich stattfand, und auch zumindest gesetzlich jetzt religiöse Minderheiten gleichgestellt wurden, warf ziemlich viel an Hoffnung da, dass ja, man doch gleichberechtigt miteinander leben könnte. Und so beschreibt eben auch Michelle Campos, die das erforscht hat, wie man als osmanische Brüder zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Palästina gelebt hat. So beschreibt sie die Feierlichkeiten in Jaffa anlässlich der Verkündung der eben demokratischen osmanischen Verfassung am 6. August 1908. In der Küstenstadt Jaffa mit einer nennenswerten christlichen und wesentlich kleineren jüdischen Bevölkerung hielt Sheikh Salim al-Ya'qubi, der an der berühmten Al-Azhar-Moschee in Kairo studiert hatte, eine sehr emotionale Rede, die Unterschiede zwischen Muslimen, Juden und Christen leugnete. Die Menge antwortete enthusiastisch, gefolgt von der emotionalen Unterstützung durch christliche und jüdische Vertreter. Später finanzierte ein Bürger namens Salim Salahi aus eigener Tasche ein dreitägiges Fest in Jaffa und lud alle Notabeln der drei Religionen ein. Er hängte auch eine hebräische Ankündigung an die Türen der Synagogen, in der jüdische religiöse Persönlichkeiten eingeladen wurden. Zu Ehren des Anlasses wurde sein Haus geschmückt. Mit Speisen beladene Tische wurden in der Straße aufgestellt. Und Limonade, parfümiertes Wasser und Zigaretten wurden kostenlos verteilt. Es gab auch Reden auf Arabisch, Türkisch und Französisch und eine Band spielte, um die Gäste zu unterhalten. Die jüdische Gemeinde hielt in Jaffa eine allgemeine Feierlichkeit ab, zu der Regierungsbeamte und Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften eingeladen wurden. Diese Rituale revolutionärer Bruderschaft führten zum Ausdruck eines neuen Diskurses der osmanischen Nation. Osmanisch wurde zu einem Begriff der eigenen Identität. Mehr als sich nur auf sie, vor allem die herrschende Bürokratenklasse, zu beziehen, bezog sich Osmanisch jetzt für die vielen ethnischen und religiösen Gruppen des Reiches auf die erste Person Plural, wir und uns. Dieses Gefühl der ersten Person Plural wurde bereits in den ersten Tagen von Mendel Krämer, dem in Jaffa stationierten Korrespondenten der hebräischen Zeitschrift Zeitung Hahashkafa und osmanisierten Juden, zum Ausdruck gebracht. Ohne großes Chaos oder Blutvergießen hat unser Volk, eben das Osmanische, das teuerste Mögliche erreicht. Eine repräsentative Regierung. Und ähnlich äußerte sich auch Shimon Moyal, der arabisch sprechende, arabisch kulturell geprägte Jude in Jaffa. Unsere hebräischen nationalen Ambitionen stehen nicht im Gegensatz zu den Ambitionen der Araber. Und wir haben die Fähigkeit, mit Energie und Hingabe für das gemeinsame Heimatland und die Fundierung des osmanischen Volkes, unter dessen Schirmherrschaft wir leben, zu arbeiten und gleichzeitig zu erstreben, eine besondere jüdische Nation zu sein, die auf ihre eigenen Bräuche Wert legt. Und vielleicht ist es auch gerade die Biografie seiner Frau, Esther Azari-Moyal, die uns ja vorlegen kann, was damals möglich war und was vielleicht hätte weitergehen können, wenn der Erste Weltkrieg nicht dazwischen gekommen wäre. Und was auch nochmal zeigt, wie Jaffa mit der Umwelt, mit Istanbul, mit Beirut, mit Kairo verbunden war, wie Menschen völlig selbstverständlich zwischen diesen Städten hin und her gereist sind. Und das ist eben auch von zwei israelischen Forschern, die auch aus solchen jüdisch-arabischen Familien stammen, Moshe Bechau und Zvi Ben-Dor Benite, erforscht worden, die eben auch Texte solcher arabischsprachigen Juden herausgegeben haben. Und ihrem Text von Esther Moyal haben sie eben auch eine Biografie dieser finde ich schon sehr faszinierenden Frau, vorangeschickt. Esther Mouyal, geborene Asari, 1873 bis 1948, eine wagemutige Pionierin als Journalistin, Feministin, Essayistin, Übersetzerin von Literatur, Verlegerin und Lehrerin, wurde in Beirut geboren. Sie lebte und arbeitete in Kairo, Istanbul, Jaffa und Marseille und starb, intellektuell desillusioniert, im Alter von 75 Jahren in dem Jaffa-Viertel Manschiye. Sie war eine Absolventin des Beiruter Syrisch-Protestantischen College, unterrichtete an der Schule der schottischen Kirche und vertrat im Alter von 20 die libanesische Frauenvereinigung auf der Internationalen Frauenkonferenz in Chicago. Moyals Engagement im Feminismus begann in Organisationen wie Bakurat Suria, Syriens Morgenröte, und 1896 gründete sie Nahdat al-Nisa, das Erwachen von Frauen. 1894 heiratete sie in Jaffa Shimon Moyal, 1866 bis 1915, den sie in Beirut kennengelernt hatte, und zog mit ihm nach Istanbul um. Sie lebten dort bis 1896, als Shimon ein osmanisches Zertifikat zur Ausübung von Medizin erlangte. Die Moyals zogen als nächstes nach Kairo, wo Esther 1899 ihren Sohn Abdallah Nadim Moyal gebar und die Zwei-Monats-Zeitschrift Al-Ayla, die Familie, gründete. Sie schrieb für die Tageszeitung Al-Ahram und die Literaturzeitschrift Al-Hilal, wie auch für andere ägyptische und syrisch-libanesische Organe. In diesen Jahren übersetzte Moyal Dutzende französischer Novellen und kürzerer Dramen ins Arabische, wie auch eine Biografie von Emile Zola. Infolge der jungtürkischen Revolte zogen die Moyals nach Jaffa, wo Shimon geboren worden war, um. Dort gehörte Moyal 1909 zu den Gründerinnen einer jüdischen Frauenorganisation und vertiefte sich gemeinsam mit ihrem Mann in die Förderung von liberalem arabisch-orientalischem Zionismus, Osmanismus, Feminismus und interreligiöser und intergemeindlicher Beziehungen, die auf staatsbürgerlichem Zusammengehörigkeitsgefühl basierten. Zusammen mit Dr. Nissi Malul sammelten die Moyals Geld, um jüdische Veröffentlichungen auf Arabisch herauszubringen, und gründeten 1913 bis 1914 Saut al-Usmaniyya, die Stimme der Osmanen, eine jüdische Zeitung auf Arabisch, die danach strebte, die soziopolitischen, kulturellen und linguistischen Ziele des jüdischen, europäisch-zionistischen und des arabisch-palästinensischen Nationalismus miteinander zu versöhnen. Durch den vorzeitigen Tod ihres Mannes im Alter von 42 verwitwet, blieb Moyal kaum eine andere Wahl, als zu Verwandten in Marseille zu ziehen. Als die Nazis in den frühen 1940er Jahren die Kontrolle über Europa übernahmen, gelang es Moyal, nach Mandatspalästina zurückzukehren. Sie starb dort 1948, vergessen, einsam, verarmt und unter schwerer Amnesie leidend. Und dann noch ein Auszug aus einer Ansprache, die sie in der Beiruter Wohlfahrtsorganisation Shams Abir 1912 gehalten hat. Wir können sagen, dass die Zeit vorbei und die Schreibfedern ausgetrocknet sind. Elend ist unser Schicksal und der Westen benutzt uns als Instrument, um unser Schweigen sicherzustellen. Der Westen dirigiert und formt unser Schicksal, wie es ihm passt, als würde der Westen den Osten besitzen. Leute aus dem Westen teilen Länder, ohne auf internationale Gesetze Rücksicht zu nehmen, machen alle Friedensverträge zum Gespött, sodass westliche Staaten ihre Gebiete vergrößern können, wo immer sie wollen. Sie haben uns mit Pferden und Soldaten angegriffen und unsere Länder dezimiert und dabei Schaden und Zerstörung verbreitet. Sie sehen auf uns herab, wie Herren auf ihre Sklaven herabsehen, als wären wir elende Tiere. Die Zeit hat unsere Demütigung durch sie bezeugt und damit unsere Sklaverei gutgeheißen. Wie können wir auf den Ruf der Nation antworten, die uns um Hilfe anruft gegen die Vernachlässigung, die sich aus unserer eigenen Eigennützigkeit und unserer rassischen Aufteilung ergibt, zusammen mit unserem fehlenden Vertrauen in unsere Notabeln? Wenn wir mit unserer Situation zufrieden sind, und uns mit unserem Schicksal abgefunden haben. Wir hätten die alte Landwirtschaft, eine unserer wesentlichen Einkommensquellen, durch eine neue, auf Erziehung gegründete ersetzen müssen. Wir hätten dem Bauern, der keine Mittel hat, Erziehung zu finanzieren, Schulen zur Verfügung stellen müssen. Wir hätten die alten Maschinen durch neue ersetzen und den Bauern chemische Düngemittel geben müssen, die ihnen für jeden Rottel Ernte 37 Rottel Einkommen geben. Das Äquivalent zur Ernte in Palästinas modernen jüdischen Kolonien. Wir können kein wieder aufblühendes Volk sein, wenn wir keinen gesellschaftlichen Club haben, der all die Künstler, Arbeiter und Handwerker in ihrer Freizeit zusammenbringt, um ihre täglichen Angelegenheiten zu diskutieren, Wege zu fantasieren, ihren Bemühungen Erfolg zu bringen und ihre Interessen zu fördern und Gedanken über ihren Zustand auszutauschen. Wenn ihr Land ihnen, also unseren Kindern, einen Überfluss an Milch und Honig liefert und ihre Projekte Geld über sie ausgießen, können die Genies die Kunst ausüben, zu der sie geboren sind, ohne dass dies sie daran hindert, sich selbst zu versorgen. Wir werden dann die besten Wissenschaftler, Dichter, Musiker, Sänger, Fotografen, Maler, Bildhauer und Schriftsteller haben, um die künstlerische Renaissance, durch die wir gehen, zu genießen, trotz unserer gegenwärtigen Schwierigkeiten. Von jetzt an können wir eine östliche arabische Zivilisation begründen, die auf edlen ererbten Tugenden und einer Liebe zur Arbeit und zu Leistungen gründet. Und damit einen herausragenden und unverletzlichen Platz unter anderen zivilisierten Ländern einnehmen. Möge Gott unsere Schritte auf Frieden und Wohlstand ausrichten. Ja, soweit dieser Text von Esther Moyal. Und hier würde ich auch einen kurzen Einschnitt machen, wenn Nachfragen, Anmerkungen da sind, wo jetzt also sozusagen an die vor den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gelangt sind, wo eben so langsam die Stadt Tel Aviv als hebräische Stadt sich entwickelt und andererseits auch all diese osmanischen Optionen einer doch vielschichtigeren Identität auch irgendwo im Raum sind. Herr Stadtmüller.
Wie erklärt es sich, dass ein Deutscher aus Berlin Leiter des Palästina-Amtes wurde? Das habe ich mich gefragt.
Der deutsche Kulturkreis war für die Entwicklung des Zionismus enorm wichtig. Also wie auch Theodor Herzl, der zwar kein Deutscher, aber aus Österreich-Ungarn und von der auch deutscher Muttersprachler war, die zionistischen Ideen sind zum größten Teil auf Deutsch verbreitet worden. Und hier spielte sicher auch mit, dass man sich gesagt hat, wir holen einen gründlichen Deutschen, der wird die Arbeit gründlicher und sortierter machen, als wenn wir irgendeinen russischen Einwanderer oder so reinholen. Ich glaube, dass da schon diese Überlegungen, ja, wie gewinnen wir jemanden, der möglichst sortiert arbeitet, auch mitgespielt haben.
Naja, danke sehr.
Ja, Brigitte.
Ja, ich hätte die Frage, wieso wurde denn 1906 eine osmanische Verfassung verabschiedet? Das Osmanische Reich gab es ja schon 400 Jahre lang.
Es gab auch schon vorher im 19. Jahrhundert wurde schon eine erste Verfassung erlassen, die Demokratisierung bedeutete, wurde dann aber schon wieder abgeschafft, weil der Sultan wieder versuchte, autokratischer zu regieren. Und mit der Jungtürkischen Revolution wurde also eigentlich die Verfassung wieder in Kraft gesetzt. Also eigentlich steht ja Verfassung dafür, eben ein konstitutioneller Staat zu sein, in dem nicht der Sultan alles sagt, sondern wo es eben ein Parlament gibt, wo es Wahlen gibt, wo gleiche Rechte für alle Bürger dargestellt sind. Und das war eben, wie gesagt, der erste Versuch war schon einige Jahrzehnte vorher, aber musste eben wieder erneuert werden.
Ja, danke. So kurz vor knapp, bevor der Erste Weltkrieg dann dort alles verändert, ist es natürlich ja unglaublich bedauerlich, dass das nicht weitergegangen ist. Und ich finde auch diese Esther Moyal unglaublich faszinierend. Ein jüdisch-arabisches Bewusstsein, was dort herrschte. Und Ja, wie du schon gesagt hast, was hätte man sich vorstellen können, wenn das weitergegangen wäre? Hätte möglicherweise die Geschichte dort anders ausgesehen, obwohl wir ja jetzt an vielen Zitaten auch schon gesehen haben, wie dieses europäische Bewusstsein von dem, was gut und was schlecht ist, schon am Werk ja auch ist, ne?
Es war am Werk, aber es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn es in diesem osmanischen Rahmen geblieben wäre. Und von daher sind da wirklich eben durch den Ersten Weltkrieg und die darauf folgenden ja auch Grenzziehungen, von denen Esther Mouyal ja schon spricht, ohne wissen zu können, was nach dem Ersten Weltkrieg passieren könnte. Und das sind ja wirklich diese künstlichen Grenzziehungen, unter denen der Nahe Osten bis heute leidet und der nicht Rücksicht auf die historische Entwicklung genommen hat. Ja, ich habe jetzt völlig den Überblick verloren, in welcher Reihenfolge sich Leute gemeldet haben. Ich glaube, Herr Cousson. Sie sind noch stumm geschaltet.
So, hört man mich?
Ja.
Über den Arthur Rubin hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ein großer Artikel, glaube ich, in der Zeit gestanden, wie Herr Rubin ein Land erbaute oder das war offenbar ein ganz tüchtiger Organisator und Jurist, der Bescheid wusste, wie man solche Infrastrukturen machen konnte und der konnte das offenbar dort auch umsetzen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Er ist kurz vor der Staatsgründung verstorben und sonst wäre er möglicherweise ein Konkurrent gewesen für Ben Gurion. Aber ich bin da nicht sicher. Ich wollte fragen, ob das stimmt, ob das.
Also Konkurrent für Ben-Gurion bin ich nicht sicher, weil Ben-Gurion wirklich eine sehr starke, auch viel eben mit, ja auch durchaus mit Gewalt manchmal Dinge durchgesetzt hat. Dafür wäre Arthur Rubin vielleicht ein Stück zu wenig assertiv gewesen. Und ich glaube, das ist so insgesamt, was diese deutschen Zionisten angeht. Sie waren unglaublich wichtig für den Aufbau des Staates, weil sie eben so sortiert gearbeitet haben und planmäßig gearbeitet haben. Aber man sagt auch oft, dass ihnen aber auch vielleicht eben die nötige Durchsetzungskraft gefehlt hätte, um wirklich die allerleitendsten Positionen einzunehmen. Also ob er wirklich Ben-Gurion hätte ersetzen können, wäre ich nicht so sicher. Aber er hat sicher viel beigetragen, um eben den Aufkauf von Land in Palästina systematischer zu machen, dass man nicht einfach irgendwo an jeder Stelle, wo man gerade will, hat, sondern erstmal auf die Landkarte guckt, wo macht das denn Sinn und wie kann ich größere Teile von Land ankaufen. Daher war er sicher ganz wichtig für.
Das
Ne?
Siedlungswesen ist auf diese Weise koordiniert worden.
Ja, genau, das war der Gedanke, dass nicht sozusagen jede Gruppe von Einwanderern selber gucken geht, sondern man sich wirklich an die osmanische Regierung, an Großgrundbesitzer wendet, um zu sehen, wo man Land aufkaufen kann. Das war der Sinn der Sache. Und da war er in der Hinsicht sicher sehr erfolgreich, ja.
Es gibt da auch eine nicht so rühmliche Parallele, die Meister, die Deutschen, also die wurden dort oder auch die Europäer als Meister betrachtet. Und der Begriff der deutsche Meister findet ja auch unrühmlichen Nachklang in Paul Celans Todesfuge, wo gesagt wird, der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
Ja, das ist
Also
eine andere Seite
das
deutscher
hat begonnen, die
Gründlichkeit.
Deutschen, ja.
Ja.
Danke.
Herr Bölling?
Jetzt kann ich reden. Ich will die Hand gar nicht ins Erweck tun.
Ja.
Ja, was ich sagen wollte, die deutschen Juden waren ja teilweise deutscher als die Deutschen. Das ist ja allgemein bekannt. Was ja auch mit dazu geführt hat, dass sie gar nicht vorstellen konnte, was da später passierte. Und dass in Palästina halt jemand, ein Deutscher halt da gut organisiert die Sache vorangetrieben hat. Das ist ja eine gute Sache. Das Dumme ist nur an der deutschen Gründlichkeit, dass es, wie er eben mit dem Meister das schon gebracht hat, die kann eben auch ganz völlig nach hinten los. Sie ist ja später auch nach hinten losgegangen. Also die Deutschen sind teilweise gut im Guten wie im Bösen. Also in Polen, in der Auschwitz-Gedenkstätte steht das Wort deutsche Gründlichkeit und das hat natürlich seinen Hintergrund. Also das kann, aber Ja,
Nein,
das
und auch
war wirklich.
natürlich auch der Landaufkauf in Palästina war nicht völlig unproblematisch, denn das war zwar juristisch korrekt, also man hat das Land von den Großgrundbesitzern gekauft, aber das hat sehr viel böses Blut unter den Pächtern dieses Landes geschaffen, denn juristisch gesehen hatte natürlich derjenige, der das Land gekauft hat, das Recht, diese Pächter zu vertreiben. Und das hat man auch getan,
Ja,
weil man
also.
sich ja sagt, ja, wir haben es doch gekauft. Aber die Leute, das waren teilweise Leute, die schon Generationen da gelebt haben, und jetzt plötzlich ohne alles
Das
dastanden. Und
hat
das hat
also
natürlich auch dem Konflikt nochmal eine sehr schwierige wirtschaftliche Komponente
Es
gegeben.
hatte also schon was Kolonialistisches in der Hinsicht.
Ja,
Also
das, ich meine,
der
dann.
Vorwurf kommt ja immer, dass das eine Art Kolonialismus gewesen war. Was ich noch gehört habe, ist, dass teilweise als Juden dann in Palästina für mich aufgebaut haben, eingewandert sind, aufgebaut haben, dass aber auch Araber dann eingewandert sind teilweise, auch bei wegen der Arbeitsplätze, weil es dann, weil sie dann eine Möglichkeit hatten, da unterzukommen. Das heißt also, das ist wirklich ganz, ganz komplexe Geschichte. Es ist nicht einfach so, nur so, dass die Juden die Araber verdrängt haben, sondern es ist einfach komplexer.
Ja,
Okay.
das auf jeden Fall. Und es gibt auch tatsächlich eine arabische Einwanderung aus Nachbarländern. Ich wäre allerdings vorsichtig, das als Argument zu benutzen, dass vorher die arabische Bevölkerung noch unbedeutend gewesen wäre. Also wenn man die Folgerung ziehen würde, das wäre sicher problematisch. Aber eben die Grenzen waren damals relativ offen. Und wie wir es ja auch gerade bei Esther Moyal gesehen haben, es war völlig normal von Beirut nach Kairo und dann nach Jaffa umzuziehen. Also warum eigentlich nicht, sozusagen? Das spricht in dem Sinne nichts dagegen. Und tatsächlich hat man ja auch die jüdischen Neuansiedlungen, also schon auch der ersten Einwanderungsbewegung, die hat man Kolonien genannt. Und da muss man auch im Hintergrund behalten, dass das ja nicht für alle Leute damals ein Schimpfwort war. Für uns hat das heute halt einen negativen Beiklang, aber für die Menschen damals war das eben ein moderner Aufbau im Orient, um den Orient auch aus der Barbarei rauszuholen. Und so wie ja auch Rupin sprach ja auch von den Kolonien der deutschen Templer, die ja auch wirklich auch so genannt wurden. Und bis heute gibt es sowohl in Jerusalem gibt es die deutsche Kolonie noch, auch mit Häusern der Templer. In Haifa gibt es noch eine deutsche Kolonie. Also das Wort war damals relativ unbefangen, könnte man auch sagen. Ja, Kor.
Ja, ich wollte mich zuerst anschließen bei Brigitte über die, was die über Frau Moyal gesagt, Moyale gesagt hat, weil ich fand das ein sehr beeindruckender Text. Aber ich wollte mal fragen, die erste Beschreibungen über Jaffa sind sehr negativ oder ziemlich negativ. Ist es ein bisschen übertrieben oder war es wirklich so in die Zeit? Ist das nachzufinden?
Natürlich schwer zu sagen. Also ich denke schon, dass so eine Altstadt möglicherweise nicht so sauber aussah wie Berlin oder Wien. Das mag schon sein. Aber es ist auch, Dinge ändern sich ja auch in diesen Jahren. Es gibt auch schon eine moderne Straße, die außerhalb der Altstadt erreicht wird. Und Jaffa ist ja auch nicht nur die Altstadt schon zu dieser Zeit mehr. Es gibt schon die moderneren Stadtviertel, wo auch größere, breitere Straßen angelegt werden. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist die Wahrheit so irgendwo in der Mitte. Das ist schon eben auch gerade in der Altstadt selber noch einiges an Vernachlässigung gegeben hat. Aber ob es nun so schlimm war, wie Herzl oder Rupin es darstellen, da kann man wohl auch nicht unbedingt sagen. Das ist schon Empfindlichkeiten von Europäern, die natürlich da kommen. Und was auch interessant ist, sie machen da überhaupt keinen Unterschied zwischen Juden und Arabern. Die sind sozusagen alle gleich barbarisch und runtergekommen. Also in der Hinsicht behandeln sie sie da gleich auch. Ja, dann ist eben der nächste wichtige Schritt, zeige ich gerade auch nochmal im Bild, die britische Eroberung von Jaffa und Tel Aviv am 16. November 1917 erobern die Briten, auch wie die alten Eroberer seit Thutmosis dem Dritten über Napoleon über Gaza kommend, erobern Jaffa und Tel Aviv. Wir sehen hier immer noch den Klecks der Altstadt, wo sich weiter nach Süden hin das arabische Viertel von Ajami entwickelt hat, nach Norden hin das auch das mehrheitlich arabische Viertel von Al-Manshir. Hier wird die deutsche Kolonie, kann man hier sehen, eben Saronna. Valhalla ist hier zu sehen. Also auch dieser Name ist ja wirklich importiert hier nach Jaffa, klingt etwas merkwürdig. Und erst dort ganz am Rand befindet sich das beginnende Tel Aviv mit seinen großen Straßen. Also das ist das, was die Briten im November 1917 erobern. Und im Hintergrund steht ja schon die wenige Tage vorher verkündete Balfour-Erklärung, benannt nach dem damaligen britischen Außenminister Arthur Balfour, die Erklärung, die eben sagt, dass die Regierung seiner Majestät die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina wohlwollend sieht und dann eben die beiden Einschränkungen zu sagen, dass trotzdem die bürgerlichen und religiösen Rechte existierender nicht-jüdischer Gemeinden in Palästina nicht beeinträchtigt werden sollen und auch nicht der rechtliche und politische Status von Juden in anderen Ländern. Dieser letztere Punkt, der geht eigentlich ein auf die Befürchtungen liberaler, assimilierter Juden, gerade auch in England durchaus, die sagen, ja, also wenn da jetzt in Palästina eine jüdische Heimstätte gegründet wird, werden uns alle sagen, dann geht doch nach Palästina. Ihr habt in England, in Deutschland, in Frankreich nichts mehr zu suchen. Und das wäre eben für all diese Leute, die europäische Zivilisation wollten, der absolute Albtraum gewesen. Und der andere Punkt ist, nehmen, und da ist die Formulierung enorm schwierig, um nicht zu sagen skandalös, dass alle Nichtjuden in Palästina nicht-jüdische Gemeinschaften in Palästina genannt werden. Da könnte man so einen Eindruck bekommen, als wenn es sich da um eine kleine Minderheiten handelt, während natürlich diese nicht-jüdischen Gemeinden die Mehrheit der Bevölkerung von Palästina darstellt. Also die Proportionen sind auf die Weise nicht unbedingt gewahrt und es wurde auch von einem großen Teil der arabischen Bevölkerung natürlich wirklich als ein Verrat der Briten an der einheimischen Bevölkerung gesehen. Ja, das noch mal gerade. Und damit ist eben auch der Konflikt schon vorprogrammiert. Dazu kommt eben auch in der Nachkriegszeit zwischen 1919 und 23 eine weitere Einwanderungswelle, die dritte Aliyah mit 35.000 jüdischen Einwanderern, die auch wieder als einen ihrer Gründe natürlich die Pogrome, die Unruhen im Nachzug des Krieges in Europa haben. Und zum ersten Mal in Jaffa entlädt sich der Konflikt am 1. Mai 1921 durchaus auch in einer Demonstration, die eben zu dem Fest der Arbeiter am 1. Mai von den sozialistischen Zionisten abgehalten wurde. Es kam zu 95 Toten, 47 Juden, 48 Araber. Und die Folgerung der britischen Untersuchungskommission war, dass die Hauptursache eine Feindseligkeit der Araber war, die auf politischen und wirtschaftlichen Motiven beruhte. Und besonders eben aufgrund der zunehmenden jüdischen Einwanderung. Und zu diesem Zeitpunkt beginnen auch Juden verstärkt nach Tel Aviv umzuziehen, weil sie sich dort sicherer fühlen. Und Tel Aviv ist inzwischen auch groß genug, um von den Briten als eine unabhängige Stadt, ein Township im Rahmen Gesamt-Jaffas zu gelten. Und dann haben wir 1922 eine Bevölkerung innerhalb von Jaffa von über 30.000 Personen, von denen gut 20.000 Muslime, knapp 7.000 Christen und etwa 5.000 Juden sind, während Tel Aviv eine eben so gut wie ausschließlich jüdische Einwohnerzahl von 3.600 hat. Es folgt dann die vierte Aliyah, Mitte der 20er Jahre, nochmal 60.000 Einwanderer, von denen eben auch jedes Mal einige direkt in Jaffa, wo sie ankommen, oder in Tel Aviv hängen bleiben. Und dann haben wir das, was für das ganze Land eben einschneidend ist, die Ereignisse von 1929 und Das ist auch eines der Beispiele, wie man sieht, wie eigentlich alles immer mindestens zwei Narrative hat. Es fängt schon damit an, dass das Ereignis unterschiedlich benannt wird. Also auf der jüdischen Seite wird es das Tarpat-Pogrom genannt. Tarpat ist das jüdische Jahr. Die jüdischen Jahre werden ja mit Buchstaben bezeichnet und so daraus ergibt sich die Kombination Tarpat, also das Pogrom des jüdischen Jahres 1929, während die Muslime es den Al-Burak-Aufstand nennen. Al-Burak war das sagenumwobene Reittier des Propheten Muhammad, von dem auch die muslimischen Erzählungen berichten, dass er auf Al-Burak von Mekka nach Jerusalem entrückt wurde und von dort dann weiter in den Himmel. Von daher gab es schon eine alte muslimische Tradition, die eben sagte, dass während der Entrückung Muhammads in den Himmel Al-Burak eben auf Erden warten musste und an einer Mauer angebunden wurde um den heiligen Bezirk rum. Die alte Tradition war wohl auf der Ostseite, aber im 19. Jahrhundert wird die Westmauer des heiligen Bezirks von Jerusalem, wo die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom stehen, wo früher der jüdische Tempel gestanden hatte. Die Westmauer wird von den Muslimen die Al-Burak-Mauer genannt, eben in Erinnerung an das Festbinden von Al-Burak da. Und es ist genau dieselbe Westmauer, die Klagemauer, die für die Juden eben Gebetsort ist. Und genau an dem eben an Streit um die Gebetsrechte an dieser Mauer hat sich im August 1929, haben sich die Unruhen entzündet, die sich eigentlich hochgeschaukelt haben, dann zu gegenseitigen Angriffen. Die schlimmsten Ereignisse waren in Hebron, da werden wir noch im weiteren Verlauf des Jahres zu kommen, hat eben insgesamt 249 Tote gebracht. Jaffa ist relativ glimpflich davon gekommen, mit 20 Toten, was man einigermaßen objektiv sagen kann, dass es in der Hassan-Beck-Moschee, also der Moschee nördlich der Altstadt, eine Versammlung gab, wo die Menschen hörten von dem, was in Jerusalem passiert, möglicherweise auch Angst zum Ausdruck gebracht wurde, was geschieht der Al-Aqsa-Moschee. Und dann in dem benachbarten jüdischen Viertel von Neve Shalom ein jüdischer Kutscher ermordet wurde. Vier Haganah-Kämpfer, also von den bewaffneten zionistischen Einheiten, in dem Vorort Abu Kabir getötet wurden. Und drei Männer und zwei Frauen einer palästinensischen Familie durch einen jüdischen Polizisten ermordet wurden und zwei Kleinkinder dieser Familie verletzt wurden. Also das ist so ungefähr das, was man als Fakten über die Ereignisse in Jaffa sagen kann. Aber die Narrative klingen ganz anders. Wir haben einmal das palästinensische Narrativ, das sich findet in der Enzyklopädie Baladna Palästin, unser Land Palästina, von Mustafa Murad al-Dabbagh, wo er schreibt, im Sommer 1929 provozierten die Juden die Muslime. Tausende ihrer Jungen und Alten versammelten sich in den Straßen Jerusalems und über ihren Häuptern die zionistische Flagge, dekoriert mit schwarzen Bändern. Sie marschierten organisiert in Richtung der Westmauer, Al-Burak, sangen begeistert die zionistische Hymne, Hatikva, und ihre Stimmen erhoben sich laut. Die Westmauer ist unser, wehe dem, der den unseren heiligen Ort verunreinigt. Diese Provokation war es, die zu den Zusammenstößen führte, die sich im August 1929 über das Land hin ausbreiteten. In Jaffo griffen die Juden und an ihrer Spitze ein jüdischer Polizist im Dienst der Regierung das Haus des Scheichs Abd al-Rani Aoun, Imam der Moschee des Viertels Abu Kabir, nahe bei Tel Aviv an. Sie töteten ihn und alle sechs Angehörigen seiner Familie und schändeten die Leichen auf verbrecherische Weise. Sie durchbohrten den Bauch des Vaters und zerschmetterten die Köpfe seines Neffen, seiner Frau und seines Sohnes, der zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt war. Da haben eben weitere Nachforschungen ergeben, dass die beiden Kleinkinder nicht zu Tode gekommen sind, sondern mit Verletzungen davon gekommen waren. Und die Stadt Tel Aviv Jaffa hat 1957 in einem historisch-literarischen Lesebuch, das sie herausgegeben hat, die Ereignisse nochmal ganz anders dargestellt. In Tel Aviv begannen die blutigen Ereignisse am Sonntag, dem 19. Av Tarpat, dem 25. August, nachdem eine aufgehetzte Masse von Arabern aus der Hassan-Beck-Moschee südlich von Tel Aviv herauskam. Lange Zeit hatten sich die Araber auf den Angriff auf Tel Aviv vorbereitet. Die Scheichs und Effendis hetzten die Falachen und die armen Leute auf, eine Schlachterei an der jüdischen Gemeinschaft vorzunehmen, und versprachen ihnen deren Frauen und Töchter. Jedem Araber, der sich verpflichtete, an dem Angriff teilzunehmen, wurde eine Schachtel Zigaretten und ein Schilling ausgehändigt. Tausende aufgehetzter Araber und Beutelustiger versammelten sich aus der ganzen Umgebung und eröffneten um die Mittagsstunden ihren Angriff auf Neve Shalom und neben der Karmelstraße, in den Gassen gegenüber der Allenbystraße. Die Haganah-Leute stellten sich auf ihre Posten, bereit, die Angreifer zurückzudrängen, aber da erschien der Polizeioffizier Rigges mit einer Einheit britischer Polizisten. Die Araber versuchten, die Kette der Polizisten zu durchbrechen und weiterzukommen. Und als sie auf die Gegenwehr der Polizei stießen, begannen sie, Steine auf die Polizisten zu werfen. Und es lösten sich auch einige Schüsse. Der Offizier Rigges verwarnte sie und verlangte von ihnen zurückzukehren und sich zu zerstreuen. Aber die Araber weigerten sich. Rigges befahl der Polizeieinheit, das Feuer zu eröffnen. Und infolgedessen wurden zwei Araber getötet und fünf verletzt. Da begann die wilde Menge zu fliehen und zog sich unverrichteter Dinge nach Jaffo zurück. Also es fällt fast schwer zu sehen, dass wir ja von denselben Ereignissen hören mit dem Hintergrund, der angegeben wird. Ja, dennoch wächst Jaffa weiter, hat 1931 über 50.000 Einwohner, gut 35.000 Muslime, 9.000 Christen, weil die Zahl der Juden auf 7.000 gesunken ist, weil eben immer noch aufgrund von 1929 viele nach Tel Aviv umgezogen sind. Es kommt dann natürlich auch aufgrund der Machtergreifung der Nazis zu einer weiteren Einwanderungsbewegung der fünften Aliyah, wo nochmal 280.000 Einwanderer kommen. Und auch schon im Oktober 1933 kommt es in Jaffa zu einer großen Demonstration gegen die zunehmende jüdische Einwanderung, die als große Bedrohung verstanden wird. Das wachsende Tel Aviv wird dann auch 1934 als von Jaffa unabhängige Stadt anerkannt. Und aufgrund eben der wachsenden jüdischen Einwanderung, der britischen Unterstützung dafür, bricht 1936 der arabische Aufstand aus. Zu dieser Zeit hat Tel Aviv schon eine Bevölkerung von 120.000 Menschen, die in den nächsten 3 Jahren auf 170.000 anwachsen wird, während Jaffa eine Bevölkerung von ca. 51.000 bis 55.000 Arabern und 20.000 Juden hat, also durchaus auch die jüdische Bevölkerung von Jaffa nochmal gewachsen ist. Und in der Statistik darunter über die Geschäfte in Jaffa, wie sich da die Zahl, der Prozentsatz der arabischen und jüdischen Besitzer zwischen 1926 und 1942 entwickelt, sehen wir schon, wie auch der Prozentsatz jüdischer Geschäfte in Jaffa von 1926 bis 1942 von 58% auf 8% sinkt, eben dadurch, dass nicht nur in den ersten Jahren war es mehr so, dass Juden von Jaffa nach Tel Aviv umgezogen sind, aber noch ihre Geschäfte in Jaffa hatten. Aber je mehr Tel Aviv wächst und je mehr die Spannungen da sind, werden auch die jüdischen Geschäfte zunehmend nach Tel Aviv verlagert. Und von daher wird also die Zahl, nimmt deswegen also die Zahl der jüdischen Geschäfte in Jaffa ab. Was aber zunimmt, sind auch eben Geschäfte, die weder in arabischen noch in jüdischen Besitz, sondern auch internationale Gesellschaften teilweise sind. Also in dem Sinne bleibt Jaffa auch eine kosmopolitische Stadt, in dem Sinne kann man sagen. Und ja, wenn wir bisher eben viel von dem Konflikt gehört haben und wie Juden Jaffa sehen, ist es auch nochmal wichtig zu sehen, welche Bedeutung diese Stadt von ja doch über 50.000 arabischen Einwohnern für Palästina hatte. Das haben wir oben auf Seite 8, da schreibt Tamir Gorin, der diese Epoche erforscht hat, dazu: Als größte und blühendste arabische Stadt des Landes war Jaffa im Gegensatz zu anderen arabischen Städten eine Quelle des Stolzes und der Inspiration für ihre arabischen Einwohner und für alle Araber des Landes. Sie war die wichtigste arabische Handelsstadt im Land und Hauptstadt der arabischen Kultur und des öffentlichen Lebens der arabischen Bevölkerung. Dazu trugen die Kinos und Theater, die Cafés und eine lange Reihe von Clubs und Vereinen in verschiedenen Bereichen bei, die eine Palette reichen Kulturlebens anboten. Auf ihrem Gebiet konzentrierten sich namhafte Intellektuelle, Schriftsteller, Dichter und Künstler, und sie vergrößerten ihren Ruhm im Bereich des Geistes und der Bildung. In der Stadt fanden Gastspiele der besten Theater statt. Sie diente berühmten Künstlern aus den arabischen Staaten als Bühne und war Schauplatz nationaler Sportwettkämpfe. Jaffa war Zentrum der arabischen Presse und in ihr erschienen die meisten der arabischen Zeitschriften. Die Stadt war ein wichtiges politisches Zentrum der Araber des Landes und nur Jerusalem übertraf sie. In den Augen vieler Araber des Landes galt Jaffa als Herz Palästinas und manche krönten sie sogar mit dem Titel der Hauptstadt der Araber. Ja, das auch ein bisschen noch mal in visuellem Eindruck. Ja, zunächst einmal der arabische Aufstand machte sich also in Jaffa durch Straßensperren der Briten, die wir hier neben der Freitagsmoschee sehen, deutlich durch Suchungen natürlich an Einwohnern, die Briten, die hier den Hafen bewachen. Hier sehen wir ein Foto und Luftaufnahme von der Altstadt von Jaffa vor 1936, eben eine typische alte Ansiedlung mit engen, verwinkelten Gassen. Und das war für die Briten ein Problem, denn sie wollten ja militärischen Zugang zum Hafen haben, wo mit dem Streik der Aufstand begonnen hatte. Und ihre Lösung war, wir müssen einfach Schneisen in die Altstadt schlagen, damit wir da mit größeren Fahrzeugen durch können. Das ist die sogenannte Operation Anker, wo man nämlich sieht, dass die Briten hier in ankerförmiger Weise 400 Wohnungen zerstört haben, um auf die Weise die Möglichkeit zu haben, mit schwereren Fahrzeugen in den Hafen zu kommen. Die Leute sind vorher gewarnt worden, also sie haben Zeit gehabt, sozusagen ihre Häuser zu räumen. Aber es hat eben auch 6.000 Obdachlose in Jaffa gebracht und ist eigentlich der Beginn der Zerstörung der Altstadt, der dann 12 Jahre später im Krieg zu Ende kommen wird. Hier sieht man die Zerstörung neben der St. Peterskirche. Die Kirche selber ist unversehrt, aber daneben ist so ziemlich alles ein Trümmerhaufen. Also das war das Vorgehen der Briten gegen den arabischen Aufstand. So sieht dann Jaffa 1937 aus. Hier auf der linken Seite sieht man eben die Überreste der Operation Anker mit der Schneise, der durchkommt. Die von dieser Operation nicht betroffenen Teile der Stadt sehen noch relativ in Ordnung aus. Auch der Hafen funktioniert noch. Das hier ist das arabische Viertel Al-Manshiyeh, das sich am Meeresufer nördlich von der Altstadt entlang zieht, im Hintergrund Tel Aviv kommt. Teile der Altstadt von Jaffa vor 1947. Während der jüdische Maler von Tel Aviv, Nachum Gutmann, der auch später große Gemälde über Tel Aviv gemalt hat, so wie er Tel Aviv und Jaffa 1936 malt, gibt es eigentlich nur die Altstadt, wo man hier den Kirchturm sieht, und es gibt den Anfang von Tel Aviv mit dem hebräischen Gymnasium, den Häusern mit den Gärten. Der Hafen mit dem Dampfschiff hier angedeutet, aber dazwischen liegt nur Sand. Und es war mitnichten Sand. Da werden wir gerade das Foto von Manschia, dem arabischen Viertel, das genau dazwischen lag, gesehen. Da könnte man schon fast sagen, das ist der Traum, den die Tel Aviver von Jaffa haben. Ja, wir möchten da gerne was Altes, Romantisches noch haben. Das kann von uns aus bleiben, aber sozusagen die Realität der moderneren arabischen Viertel, die wollen wir eigentlich nicht haben. Ne? Das ist eigentlich schon eine ziemlich verräterische Ausblendung, die hier in dieser Zeichnung von Nahum Gutmann zum Ausdruck kommt. Ja, und was eben hier nicht in seiner Zeichnung zum Ausdruck kommt, ist eben, wie gerade beschrieben wurde, das Herz Palästinas. Das war eines der modernen Kinos von des arabischen Jaffa, das Alhambra-Kino in Adjami, das auch einen großen Saal hatte, der auch als Konzertsaal genutzt werden konnte. Also mitnichten, zumindest in dieser Zeit kann man jetzt mitnichten sagen, dass es so barbarisch und heruntergekommen ist, wie es noch Herzl und Rupin beschrieben haben. Ja, und damit kommen wir dann zu den Teilungsplänen. Es war ja also ursprünglich, als nach dem Ersten Weltkrieg die Briten vom Völkerbund das Palästina-Mandat bekommen hatten, war überhaupt nicht geplant, dass Palästina geteilt werden sollte, sondern der Gedanke war, dass man das Gebiet irgendwann, wenn die Leute in Anführungsstrichen reif dafür sind, in die Unabhängigkeit zu entlassen. Aber nach dem arabischen Aufstand kommen die Briten zu der Ansicht, dass das wohl gemeinsam nicht gehen wird und wollen deshalb das Land teilen. Und der Grundsatz ist sozusagen, die mehrheitlich arabischen Gebiete dem arabischen Staat und die mehrheitlich jüdischen Gebiete dem jüdischen Staat zu geben. Aber gerade Tel Aviv, Jaffa ist eben ein Riesenproblem. Wir haben einerseits die Stadt Tel Aviv, die schon über 100.000 Einwohner hat, das Zentrum der jüdischen Ansiedlungen mit jüdischen Orten, Nachbarorten gegründet. Aber direkt daneben liegt die größte arabische Stadt Palästinas und das kulturelle und politische Zentrum des arabischen Palästina. Also was macht man damit? Also von daher habe ich jetzt hier zwar die Karten vom Gesamtland, aber wir konzentrieren uns hier jetzt bei den Teilungsplänen auf Jaffa und Tel Aviv. Also der erste Teilungsplan der Peel-Kommission sah vor, Jaffa mit einem Teil Tel Avivs, dem arabischen Staat, und Tel Aviv mit einem Teil der jüdischen Viertel Jaffas, dem jüdischen Staat zuzuschlagen. Der folgende Teilungsplan der Wutet-Kommission wollte beide Städte dem arabischen Staat zuschlagen. Der Alternativvorschlag war, dass Jaffa zum britischen Gebiet, Tel Aviv zum jüdischen Staat gehören sollte. Das Morrison-Grady-Komitee wollte Jaffa zum britischen Gebiet, hier wieder in Rot gekennzeichnet, und Tel Aviv zu dem in Grün gekennzeichneten jüdischen Staat nehmen. Die Jewish Agency wollte das ganze Küstengebiet für den jüdischen Staat haben und nur Jaffa als vom jüdischen Staat umgebene arabische Enklave haben. Und schließlich der dann von der UNO-Vollversammlung verabschiedete Teilungsplan sah also vor, dass Tel Aviv und die Umgebung zum jüdischen Staat gehören sollten und Jaffa eine arabische Enklave sein sollte, die aber eben mit dem arabischen Staat territorial überhaupt nicht verbunden war. Und wir sehen hier an der Landkarte von 1945, wenn wir hier sagen, also Tel Aviv gehört zum einen Staat, Jaffa zum anderen, reden wir hier von zwei Städten, die ineinander gewachsen sind. Also das ist die munizipale Grenze. Aber de facto sieht man ja, das geht ineinander über. Und damit hat sich die Peel-Kommission, die erste Teilungskommission, befasst. Brigitte, ich sehe, dass du dich gemeldet hast. Ich lese noch den Text von der Peel-Kommission vor und die eben auch wirklich versucht hat vorzuschlagen, ja, wie teilen wir das Ganze denn jetzt, die beiden Städte? Da heißt es, es gibt in Jaffa ungefähr 55.000 arabische Bewohner und etwa 16.000 Juden. Aber die Stadt ist im Wesentlichen arabisch. Tel Aviv, nördlich an Jaffa angrenzend, hat eine Bevölkerung von ungefähr 140.000 und ist ganz jüdisch. Geografisch bilden beide eine einzige Stadt. Die Mehrheit der jüdischen Bewohner Jaffas lebt nahe der Grenze zwischen den beiden Städten. Diese Grenze läuft im Zickzack und zum größten Teil durch enge Straßen. Seit vielen Jahren gibt es eine Uneinigkeit zwischen den Städten. Und an der Grenze gab es immer wieder ernsthafte Zwischenfälle. Das Problem besteht jetzt nicht mehr nur darin, eine sinnvolle Grenze zwischen zwei Städten einzurichten, sondern zwischen dem vorgesehenen jüdischen Staat zu dem Tel Aviv und dem arabischen Staat zu dem Jaffa gehören wird. Die königliche Kommission hat nun vorgeschlagen, dass die Grenze zwischen beiden Städten aus einem engen Streifen von mandatorisch verwaltetem Gebiet gebildet und dass ein Streifenland zu diesem Zweck erworben und freigemacht werden sollte. Unserer Ansicht nach wäre eine Straße als Grenzraum besser geeinigt, damit Ruhe und Ordnung aufrechterhalten werden können. Und aus allgemeinen Erwägungen der Verwaltung sollte diese Straße so gerade wie möglich verlaufen. In ihrer Mitte müsste ein Eisenzaun errichtet werden, der die eigentliche Grenze darstellt und beiden Staaten gemeinsam gehört. Also hier sieht man, denke ich, sehr plastisch, wie kompliziert und lebenskompliziert machend diese theoretischen Teilungspläne sind, wenn man sie eben auf einen, ja, eigentlich durchgezogenen urbanen Raum anwendet. Brigitte.
Ja, ich hätte eine Frage, aber die passt jetzt hier eigentlich gar nicht hin, nach dem, was der Chaim Gorin beschrieben hat, dass Jaffa in den 30er Jahren, was sich so enorm unterscheidet von dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Was ist denn da eigentlich passiert? Aber das kannst du mir auch ein anderes Mal
Ja,
erzählen.
also es ist eben eine Modernisierung, die durch ganz Palästina geht und die sich auch eben auf der arabischen Seite, das sind vielleicht auch diese Anfänge, die waren ja auch schon im osmanischen Jaffa da und die gehen weiter und die gehen auch weiter durch urbane Beziehungen nach Beirut, nach Kairo und durch diesen lebendigen Kulturaustausch, der damals eben möglich war zwischen diesen Städten, die alle nicht weit weg liegen. Also geografisch ist man, das sind 200, 300 Kilometer von Jaffa bis Beirut. Und auch dadurch ist das möglich. Und insgesamt, das kann man den Briten wohl schon zugute rechnen, dass sie schon auch einiges eben zur Modernisierung beigetragen haben. Man sieht es auch in palästinensischen Dörfern, wo Infrastruktur verbessert wird, Schulen zunehmend gegründet werden. Also da ist schon etwas, was sich auf das ganze Land auch auswirkt durch die Mandatsherrschaft.
Danke.
Ja, sonst noch etwas, bevor wir zu der Nakba selber kommen. Sieht im Moment doch, Herr Börling.
So, ja, das wollte ich nur kurz einschieben, denn die deutschen Nazis haben da natürlich auch sich das mal angeschaut. Und sie wollten die Juden ja komplett weghaben. Und sie haben natürlich schon die Araber teilweise als Verbündete angesehen. Oder zumindest, weil sie hofften ja auch, dann Rommel hoffen ja später auch bis nach Palästina vordringen zu können. Sie hatten mit Husseini jemanden, der ihm ziemlich nahe stand. Sie haben sich den Arabern ja als Antikolonialisten sozusagen verkauft. Die Briten und die Franzosen, das sind die Kolonialmächte, das sind die Bösewichte, wir sind die Guten, wir sind vor allem auch gegen die bösen Juden, die euch da überschwemmen. Und die haben zum Beispiel, nicht mit Husseini, haben sie ja 1941 Asyl gewährt in Deutschland. Und Husseini hat dann ziemlichen Einfluss in der arabischen Gemeinde, auch gegen Leute, die einen versöhnerischen Kurs hatten. Die wurden ja teilweise umgebracht. Und dann haben sie auch einen Sender gemacht, einen Kurzwellensender gehabt in arabischer, türkischer und persischer Sprache. Haben sich entsprechende Koranstellen rausgesucht, die antijüdisch waren. Es gibt ja genauso wie in der Bibel sehr viele antijüdische Stellen, gibt es im Koran ja auch einige und haben ziemlich viel Propaganda betrieben. Und man muss wohl davon ausgehen, dass ein Großteil der Muslime da durchaus drauf angesprungen ist. Das heißt also, auch der heutige Konflikt hat auch da seine Wurzeln drin. Das heißt, wie die Nazi-Propaganda wirkt leider fort. So, das war so meine Bemerkung und jetzt kommen wir weiter. Ja? Okay.
Ja, natürlich, der Mufti von Jerusalem, Hatschemin al-Husseini, hat natürlich gegen die Briten gehandelt und gehörte auch zu den wesentlichen Initiatoren des arabischen Aufstandes 1936, durchaus auch gegen andere notablen Familien gerichtet. Und da sind die Leute vom Mufti, wie Sie sagten, eben auch durchaus gegen andere Palästinenser auch sehr brutal vorgegangen. Und so wie ich das sehe, gibt es heute in der Forschung so ein bisschen einen Streit darüber, wie weit der Mufti die sich mit den Nazis eher aus pragmatischen Gründen verbündet hat und wie weit man wirklich sagen könnte, dass er auch ideologisch einen Teil der einer wirklich rassistischen Ideologie übernommen hat. Also das wäre nochmal ein eigenes Thema, auf das wir hier jetzt nicht eingehen können. Und natürlich auch der Vormarsch der deutschen Armee unter Rommel hat auch 1942 durchaus zu Luftangriffen auf Jaffa Tel Aviv geführt. Also das war schon etwas, was nicht so. Ja, es gab ein paar Wochen oder Monate, wo man wirklich nicht sicher war, ob die deutsche Armee vielleicht nach Palästina durchbrechen würde. Ja, was passiert im Jahre 1948? Also nachdem wir diesen Teilungsplan haben, der Jaffa zu einer arabischen Enklave machen, wird mir irgendwo klar, wenn es zum Krieg kommt, hat Jaffa eigentlich keine Chance, weil es eben von dem restlichen arabischen Teil des Landes abgeschnitten ist und der Lehi, die radikalste der zionistischen Kampforganisationen, sprengt auch bereits am 4. Januar das Rathaus von Jaffa, wo es auch etwa 20 Tote gab und auch ganz klar gemacht wurde, wir können Jaffa mitten in seinem Herzen treffen, eben im Rathaus. Im April dann ein Angriff des Etzel aus Jaffa, bei dem auch das nördliche Viertel von El Manshiye weitgehend zerstört worden ist. Das zeige ich auch gerade noch mal im Foto. Ja, das ist die Sprengung des Rathauses, eben direkt gegenüber von der Freitagsmoschee, und die Zerstörung von Al-Manschiyeh durch den Angriff des Etzel, also schon sehr massive Angriffe, die in Jaffa durchgeführt wurden. Und das führt dann eben auch zur Flucht vieler Einwohner von Gaza, von Jaffa über das Meer, eben viele nach Gaza. Viele der Flüchtlinge heute in Gaza sind Nachkommen von Einwohnern von Jaffa nach Ägypten in den Libanon. Und am 13. Mai 1948 kapituliert das palästinensische Notstandskomitee. Am 15. Mai ziehen die Briten ab. Damals waren von den etwa 70.000, 80.000 Einwohnern Jaffas nur noch etwa 5.000 in der Stadt. Man rechnet mit der Tötung von etwa 700 Einwohnern und Kämpfern. Aber das Wesentliche ist eben wirklich die Fluchtbewegung, die dazu führt, dass der größte Teil der arabischen Bevölkerung Jaffa verlassen hat, sich gezwungen gesehen hat, Jaffa zu verlassen. Und da habe ich auch noch mal zwei Berichte von Palästinensern über ihre Flucht aus Jaffa. Der erste ist von dem ja schon erwähnten Verfasser der Enzyklopädie Bilad nach Palästin, Mustafa Murad al-Dabbagh. Als ich den ersten Teil meines Buches herausgab, dachte ich nicht, dass ein Jahr danach im Land die Nakba geschehen und seine Einwohner zerstreuen würde wie der Sturm den Sand. Als die Juden Ende April 1948 das Viertel Manschiye in Jaffa eroberten, drangen sie weiter vorwärts in die übrigen Teile der Stadt. Unsere Kämpfer kämpften, trotz ihrer geringen Kraft und ihrer leichten Waffen, mit äußerster Tapferkeit. Aber es gelang ihnen nicht, sie zu stoppen. Danach wurde die Situation noch schlimmer. Die Stromzufuhr in der Stadt wurde unterbrochen. Und das Wasser und die Lebensmittel, die mir zur Verfügung standen, gingen zur Neige. Zur selben Zeit kam mein Cousin auf einem Schiff aus Ägypten in Jaffa an, um die Söhne seines Bruders mitzunehmen. Er war nicht bereit, abzureisen, bis ich zustimmte, mit ihm zu fahren. Ich nahm auf die Reise nichts mit, außer einem kleinen Koffer mit dem mehr als 6000 Seiten dicken Manuskript meines Buches über die Geschichte Palästinas und seine Geografie. Mein einziges Buch, das Ergebnis von mehr als 10 Jahren Sammlung von Material und Niederschrift. Ich pries Gott, dass ich meine Frau und meine Kinder bereits einige Tage vorher zu Verwandten in Beirut geschickt hatte und ging mit meinem Cousin und seinen Freunden, Vertriebene wie wir, zum Schiff hinunter. Das Meer tobte, seine Wellen wüteten und brausten, der Wind toste und starker Regen fiel. Das Wasser begann von allen Seiten in das Schiff einzudringen. Der Kapitän schrie, dass die Gepäckstücke ins Wasser geworfen werden sollen, um das Gewicht des Schiffes zu verringern. Ansonsten würde das Schiff sinken. Ich presste meinen Koffer an mich, aber die Hand eines entschlossenen Matrosen, unterstützt von einer Welle, die in das Schiff eindrang, trennte den Koffer von mir und warf ihn mitten in das Meer. So ging das Buch verloren und mit ihm die Arbeit langer Jahre. Nachdem die Jahre des Umherirrens und die Phase der Verlegenheit und der Verwirrung, die infolge der Nakba entstanden waren, vorbei waren, hielt ich es für richtig, das Material für mein Buch von neuem zu sammeln. Mein Buch, das ich den Arabern im Allgemeinen und den Söhnen Palästinas im Besonderen widme, auf dass sie ihre geraubte Erde in Erinnerung halten und alles tun mögen, um sie zu retten. Und ein weiterer Text von Ibrahim Aboulougoud, der später Professor für internationale Studien an der Birzeit-Universität bei Ramallah geworden ist. Am 24. Januar verkündete der palästinensische Erziehungsrat, dass die palästinensischen Abiturprüfungen am 30. März und nicht wie üblich im Juni beginnen würden. Nachdem die Examen vorbei waren und wir frei waren, begannen einige Studenten als Freiwillige für das Nationale Komitee zu arbeiten. Das Komitee hatte beschlossen, von jeder Familie, die darauf bestand, wegzugehen, eine Steuer zu erheben. Mit meinen beiden Freunden Safiq Al-Hut und Muhammad Lassawi arbeitete ich in einem Zweig des Komitees, der sich im Hauptquartier der muslimischen Jugendorganisation nahe dem Hafen von Jaffa befand. Unsere Aufgabe war es vor allem, Leute unter Druck zu setzen, um sie davon abzubringen, wegzugehen. Und wenn sie darauf bestanden, begannen wir zu feilschen, wie viel sie bezahlen sollten. Je nachdem, wie viel Gepäck sie mit sich trugen und um wie viele Familienmitglieder es sich handelte. Zuerst setzten wir die Steuern hoch an. Dann, als sich die Situation verschlimmerte, reduzierten wir die Raten, besonders als unter den Weggehenden unsere ersten Freunde und Verwandten waren. Wir zogen diese Steuer bis zum 23. April ein, als es den vereinigten Einheiten der Haganah und des Irgun gelang, die arabischen Einheiten zu schlagen, die im Viertel Manschiyeh, das an das südliche Tel Aviv angrenzte, stationiert waren. An diesem Tag wurde uns klar, dass ein Angriff auf das Zentrum Jaffas bevorstand. Und ich und meine Familie beschlossen, dass sie vorübergehend evakuiert werden mussten. Wir mieteten einen Lastwagen, in den wir alle Frauen und kleinen Kinder stopften und schickten sie nach Nablus. Ich und mein älterer Bruder Yihya blieben zurück, um unsere Stadt zu verteidigen. Das Leben war sehr schwierig geworden für die, die geblieben waren. Und die Menschen wurden jeden Tag verzweifelter, zumal keine führenden Persönlichkeiten da waren, die sie leiteten. Es wurde schwierig, die Stadt zu verlassen, da die Haganah den Landweg abgeschnitten hatte und der einzige Weg nach draußen war über das Meer mit all seinen Risiken. Dann verbreitete sich am 3. Mai das Gerücht, bis heute weiß ich nicht wie, denn es gab keine Zeitungen und das Radio war keine Quelle für Informationen dieser Art, dass das letzte Schiff, das eine humanitäre Hilfsmission durchführen würde, ein belgisches Schiff namens Prinz Alexander im Hafen lag, um jeden mitzunehmen, der weg wollte. Mein Freund Safiq Al-Hut war bereits mit seiner Familie in den Libanon gegangen. Es waren nur noch ich selber, Muhammad Lassawi und ein dritter Freund aus der Altstadt übrig. Wir drei gingen zum Hafen, ohne etwas mitzunehmen. Wir bestiegen den Kahn, der Gepäck zu den Schiffen brachte, die etwa 1 Kilometer vom Hafen entfernt im Meer standen. In 15 Minuten erreichten wir das Schiff, aber im letzten Moment schämten wir uns unserer Dissertation und beschlossen, zum Hafen zurückzukehren. Wir blieben auf dem Kahn. Wir verbrachten den ganzen Nachmittag damit, irgendetwas zu essen zu suchen, doch vergebens. Um 3 Uhr nachmittags hörten wir die Sirene der Prinz Alexander. Und wir sahen einander an und überlegten, dass dies unsere letzte Chance sein könnte. Wir liefen schnell zum Kahn und kehrten zu dem Schiff zurück. Um 3:30 Uhr nachmittags am Montag, dem 3. Mai 1948, fuhren wir los nach Beirut. Einen Tag nach unserer Abreise ging Dr. Yusuf Heykal, der Bürgermeister von Jaffa, weg nach Amman und berichtete dort, dass kein einziger Araber in Jaffa geblieben sei. Nach der Associated Press jedoch waren am 10. Mai noch 2000 Araber von mehr als 70.000 in der Stadt. Ich kam am 4. Mai in Beirut an. Ich glaubte, dass wir in 2 Wochen nach Jaffa zurückkehren würden. Aber es war in Nablus, wo ich an einem Tag im Juli 1948 müßig in einem Café saß wo ich über das israelische Radio die Ergebnisse der palästinensischen Abiturprüfungen hörte. Ich und mein Freund Shafiq Al-Hut hatten das Examen bestanden. Ich schickte ihm ein Telegramm nach Beirut und mit Hilfe des Abiturzeugnisses konnte er sich an der amerikanischen Universität in Beirut immatrikulieren. Ich meinerseits ging nach Amerika, wo ich mein Zeugnis per Post im Dezember 1949 bekam, was mir ermöglichte, meine Ausbildung dort fortzusetzen. Das nächste Mal, dass ich Jaffa sah, war am 8. Dezember 1991. In der Begleitung des damaligen Knesset-Mitgliedes Muhammad Ma'ari inspizierte ich jede Straße, Allee, die Schule und den Markt. Obwohl Jaffa meine Stadt ist, konnte ich nicht anders als zu fühlen, dass das Leben, das heute durch ihre Adern läuft, sehr verschieden ist von dem, das ich gelebt hatte. Und der jüdisch-israelische Architekt Sharon Rothbard fasst es so zusammen: Jaffa zog in die Verbannung, genauso wie die Juden in die Verbannung gezogen waren. Gemeinsam mit den Einwohnern Jaffas zogen Gemeinde, Kultur, Wirtschaft, Verwaltung, Geschichte in die Verbannung. Sie verdunsteten in Meeren, verschwanden vom Erdboden, als habe es sie nie gegeben. Gemeinsam mit Jaffa wurde der gesamte Raum, der sie umgeben hatte, ausgelöscht. Ein ganzer Landstrich. Die Viertel Manschiye, Adjami, Tel Aris und Abu Kabir, die umliegenden Dörfer Salameh, Jamassin, Masudiya, Sumail, Khiriya, Sheikh Munis und die übrigen Dörfer ihres Kreises, als habe es sie nie gegeben. Und der israelische Premierminister Ben-Gurion, der sich auch einer Möglichkeit der Rückkehr der Flüchtlinge vehement widersetzt hat, sagte in einer Kabinettssitzung vom Juni 1948: Was die Rückkehr der Araber angeht, stimme ich nicht der Option zu, dass sie nicht zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Ich bin der Meinung, dass ihre Rückkehr verhindert werden muss. Wir müssen Jaffo besiedeln. Jaffo wird eine jüdische Stadt sein. Krieg ist Krieg. Nicht Tel Aviv hat Krieg gegen Jaffo geführt. Jaffo hat Krieg gegen Tel Aviv geführt. Die Rückführung der Araber nach Jaffo wäre kein Akt der Gerechtigkeit, sondern Torheit. Sie sollen die Verantwortung tragen, nachdem sie verloren haben. Ja, und schließen wir noch ab mit einem Text von Salim Tamari, wohl der bedeutendste palästinensische Soziologe, 1945 in Jaffa geboren und eben auch mit seiner Familie von dort geflohen, der seine Geburtsstadt im Jahre 1995 besucht hat und von seinen Eindrücken schreibt: Jaffa ist wirklich eine Fiktion der Einbildung. Es gibt nichts Gemeinsames zwischen der Stadt unserer Eltern und dieser gebleichten Geisterstadt. Denn die Altstadt von Jaffa ist ja nicht als Künstlerviertel restauriert worden, aber wirkt eben auch ziemlich steril auf diese Weise. Aber arabische Besucher rekonstruieren die Vergangenheit aus ihrer Erinnerung oder der Erinnerung ihrer Eltern und Großeltern und benutzen den Schutt als ihre Knoten. Nur in einer kurzen Gasse hat die große Stadt ihre Vergangenheit bewahrt. Das ist die Strecke zwischen der alten Moschee am orthodoxen St. Michaelskloster und der dazugehörigen Kirche vorbei, die Treppen hinunter zum alten Hafen. Hier sind die Mauern, die Treppen und selbst die eingravierten griechischen und arabischen Zeichen erhalten geblieben. Das Gefühl ist gespenstisch und quälend und hier ist vollkommene Stille. Dank der Griechen ist der arabische Charakter der Stadt bewahrt worden. Einer der traurigsten Augenblicke war unser Besuch im Hafen, wo Rima erzählte, wie ihr Vater Hassan Hamami, damals ein Teenager, mit seiner Familie ein Boot bestieg, wie es hunderte Familien am 10. Mai 1948 taten und Jaffa zum letzten Mal verließ in der Richtung des Schiffs, das sie nach Beirut und ins dauernde Exil brachte. Während sie sich einschifften, explodierten Geschosse überall um sie herum und verbreiteten Panik und schwere Verletzungen. Letztes Jahr kam Hassan als amerikanischer Tourist zu Besuch. Er ging direkt zu seinem Haus in Jabaliyeh, nahe bei dem christlichen Friedhof. Das Haus war verlassen. Dann sah er ein Licht im Nebenhaus, wo die Familie Andrawus gelebt hatte. Er erinnerte sich lebhaft an die Andrawus-Mädchen, die er als Heranwachsender gekannt hatte. Es war 9:30 Uhr abends Und trotz des Protestes Riemers und seiner Frau klopfte er an die Tür. Zu ihrer großen Überraschung fanden sie die vier Andrabus-Mädchen, jetzt ältliche Damen um die 60, ihnen gegenüber an der Tür. Nach einer tränenreichen Szene von Umarmungen und Drücken erzählten sie ihm, dass keine von ihnen geheiratet hatte, da alle Männer von Format gegangen waren. Das sagt viel darüber aus, was der Stadt geschehen ist. Ja, und heute ist Jaffa, also Jaffa ist 1950 an Tel Aviv eingemeindet worden. Die Stadt heißt also offiziell heute Tel Aviv Jaffa. Es lebt noch eine arabische Minderheit in Jaffa, die in Jaffa selber wohl etwa 15, 20% ausmacht, auf ganz Tel Aviv Jaffa gerechnet, so 2, 3%. Und es gibt auch in letzter Zeit wachsende Spannungen, denn es gibt eine eigentlich aus dem Siedlermilieu stammende Yeshiva, die sich in dem arabischen Teil von Jaffa niedergelassen hat. Und da ist gerade vorletzte Woche ist von Leuten, die mit dieser Yeshiva in Verbindung sind, eine schwangere arabische Einwohnerin von Jaffa auch attackiert worden. Und man beschuldigt schon diese Yeshiva, oder eigentlich sie sagen es selber, dass sie eben diesen Teil von Jaffa judaisieren wollen. Das ist keineswegs so, dass mit dem, was wir gerade gehört haben, die Dinge zu Ende sind, sondern die Situation ist auch heute nicht völlig spannungsfrei in den arabischen Wohnvierteln von Jaffa. Ja, wir sind schon etwas über unsere Zeit, aber wenn Sie noch da sind und noch Fragen stellen möchten, können Sie das gerne tun. Cor.
Ich habe nur eine Grammatik, ich weiß nicht, ob das grammatisch ist, ob ich das gut dann verstehe, weil bei Ben-Gurion ist der erste Satz, was die Rückkehr der Araber angeht, stimme ich nicht der Option zu, dass sie nicht zur Rückkehr ermutigt werden sollen. Wenn ich beide nichts wegtue, dann steht da dasselbe.
Ist ein bisschen kompliziert. Also die eine Aussage ist, man könnte sagen, in gemäßigteren jüdischen Kreisen war zu sagen, wir wollen die Araber nicht ermutigen, dass sie zurückkehren. Und da sagt Ben-Gurion, dass er sie natürlich nicht ermutigen will, aber das reicht ihm nicht. Er will sie nicht nur nicht ermutigen, sondern noch einen Schritt weiter gehen und ihre Rückkehr aktiv verhindern.
Ja.
Das ist mit dieser doppelten Negation.
Okay, danke.
Das ist natürlich vor dem Hintergrund, denn die UNO-Resolution
Ah,
vom Dezember 1948 fordert natürlich das
ja.
Recht der,
Aber
der Rückkehrer der Flüchtlinge. Und da, ja, nicht von Anfang an hat Ben-Gurion da klar gesagt, nein, das kommt nicht in Frage.
das ist einfach eine schlimme Aussage, oder?
Ja, aber es ist also jetzt, das ist eben eine Aussage, die spezifisch auch auf Jaffa geht, aber es gibt eine Menge Aussagen, die auch in den Darstellungen von den Ereignissen von 1948 auftauchen. Also es ist eine durchgehende Linie, die sich eigentlich schon spätestens ab Februar 1948 immer wieder in Ben-Gurions Äußerungen findet. Also da sieht man schon, wo auch einmal sagt, das geht im Bezug auf das Dorf von Lifta bei Jerusalem, wo er sagt, es gibt große demografische Veränderungen und ich gehe nicht davon aus, dass die wieder aufgehoben werden. Also das wird schon klar, dass es ihm nicht nur um militärische Notwendigkeiten geht, sondern um demografische Veränderungen. Das kann man schon ziemlich eindeutig sagen. Herr Cousson.
Ich wollte aufmerksam machen auf den Film Im Schatten des Orangenbaums, wo diese Problematik von Jaffa auch so ein bisschen atmosphärisch, fand ich sehr schön, zur Geltung kam.
Ja, es gibt auch einen sehr guten Roman, Jaffa Road heißt der. Den Verfasser habe ich im Moment nicht mehr im Kopf, aber der bringt auch, zwar als Roman geschrieben, ich würde sagen, eine der eindrücklichsten Schilderungen von Flucht aus Jaffa. Es stellt aber ein sehr vielschichtiges Buch, erzählt auch die Geschichten von jüdischen Einwanderern aus Tunesien. Also das ist, wie gesagt, zwar ein Roman, aber gibt eine Menge. Ja, vielen Dank, Frau Winnecke. Daniel Speck heißt der Autor. Lohnt sich also enorm, das zu lesen. Und Sozusagen die Gesamtkonzeption ist eine absolute Fantasie, aber wie er die Situation im Lande darstellt, da muss ich durch wahnsinnig viel Archivmaterial durchgearbeitet haben, Zeugnisse, und ich halte das eigentlich alles für zuverlässig, was er da drin geschrieben hat. Und es war also auch eine der bewegendsten Schilderungen über die Ereignisse in Jaffa, die ich hier gelesen habe, noch fast mehr als die faktischen Zeugnisse. Also auch das noch etwas zum Weiterlesen oder Anschauen eben bei solchen Filmen. Ja.
Herzlichen Dank.
Ja, ja, ich kann den Namen hier nicht sehen.
Ja, hallo. Mein Name, Entschuldigung, ich habe meine Nummer eingegeben, diese Kennnummer, deshalb steht mein Name nicht da. Ich wollte nur die kleine Bemerkung gerade unterstützen, bezogen auf diesen Film Im Schatten des Orangenbaums. Den habe ich auch vor kurzer Zeit gesehen und das hat mich ermutigt, jetzt bei dieser Veranstaltung teilzunehmen, weil das so beeindruckend ist und das, was ich jetzt heute gehört habe, erklärt mir jetzt als relativ Laien erstmal so die Hintergründe, die ja Jahre zuvor schon begonnen haben. Und das macht mir nochmal fast Lust, den Film nochmal zu sehen mit dem Hintergrund des Wissens jetzt. Ganz vielen Dank.
Ja, schön, dass auch, ja, auch Filme solche Anstöße geben und da auch weiterhelfen. Ja, dann glaube ich, haben wir nicht wirklich abgeschlossen unser Thema. Da könnte man natürlich noch vieles zu sagen, aber zumindest ein paar Schneisen reingeschlagen, hoffe ich. Und nächstes Mal geht es dann mit Haifa und Akko, auch wieder zwei parallel sich entwickelnden Städten weiter. Ihnen noch einen schönen Abend.
Allen einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Ja, dasselbe.
Vielen
Alles Gute.
Dank.